Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 18 unseres Podcasts, der Personalgespräch-Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Hire and Fire, warum manche Unternehmen Kündigungen zur Kultur machen. Wir wollen schauen, was Effizienz und Entmenschlichung für HR bedeutet und natürlich auch für Führung bedeutet. Und dazu begrüßen wir euch. Wir sind natürlich wieder zu zweit, wie immer. Daniel Müller an meiner Seite. Hallo und herzlich willkommen, Daniel.
Und zwei Profis.
Ich
muss immer noch ein bisschen da üben. Das ist noch mal, wenn man einen zweiten Podcast hat, Patrick, ist das auch nicht ganz so einfach da immer, das auch mal zu gucken, in welchem Podcast bist du jetzt gerade? Vor allem, ich habe ja 800 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe immer dann den gleichen. Ne, ich versuche zwar was anderes zu machen, aber häufig kommt man doch in gleiche Muster. Und dann vergisst man es. Also zwei Profis, ein Team, wir kennen die Spielregeln. Ne? Darum soll es heute wieder gehen. Und wir haben ein Thema Hire and Fire. Sehr cool.
Genau.
Also nicht Hire and Fire cool, sondern gerade auch in unserem Sektor, wo wir ja tätig waren, in der Zeitarbeit, und seit 22 Jahren bin ich in der Branche jetzt da schon tätig, war Hire and Fire immer ein Thema, aber eigentlich auch eher von außen. Das war so die Einstellung und die Idee, dass Zeitarbeit immer Hire and Fire ist, ne? Rein raus, ganz schnell, und das war mir eigentlich immer ein Dorn im Auge, weil ich wollte das immer anders haben, ne? Ich wollte größer, ich wollte werden, ich wollte wachsen, und da klar gehört Kündigen auch mal dazu. Das braucht man, das ist ein Instrument, um auch das Team zu bereinigen, um Leerstand, um vielleicht Missverständnisse auch zu beheben. Musst du auch mal mit Freisetzung arbeiten oder aussteuern, ne? Gibt ja jetzt, wie viele Begriffe es auch mittlerweile für Kündigungen gibt, ne? Freisetzen, aussteuern, ne? Restrukturieren, da gibt's ja, ne? Kann man schön in andere Worte fassen. So, aber ich wollte gar nicht, bin dir ein bisschen ins Wort gefallen, entschuldige, Patrick. Gerne wieder zurück, das Wort an dich. Dein Thema, wie siehst du denn so Hire and Fire? Ist das, hast du das schon erlebt? Ist das ein gängiger Prozess oder verurteilst du das oder findest du es sogar gut oder wie stehst du dazu?
Also tatsächlich kenne ich es auch noch aus der Zeitarbeitsbranche. Also so in meinen Anfängen, da war ich auch in einem Unternehmen, wo wir relativ viel gewerbliches Personal überlassen haben. Und da war das auch fast gang und gäbe, dass da so eine Hire-and-Fire-Kultur stattgefunden hat. Da wurde auch hier und da mit befristeten Verträgen dann gearbeitet, um das ganze Thema so ein bisschen auch zu automatisieren, sage ich mal jetzt. Aber ich muss sagen, mir hat das nicht sehr gut gefallen, weil ich auch tatsächlich der Meinung bin, jetzt gerade wenn man auch diese Zeitarbeitspersonal sich anschaut, also das externe Personal, wenn es bei dem einen Arbeitgeber nicht funktioniert, heißt es ja nicht, dass es bei dem anderen nicht auch unbedingt funktionieren muss. Und mir war das halt immer so ein bisschen zu einfach zu sagen, ja okay, passt nicht, dann kündigen wir dich direkt wieder. Klar, ich war früher nicht in der Position, das irgendwie großartig zu beeinflussen, aber es hat mir nie so richtig gut gefallen, weil ich fand es halt einfach nicht gut genug und mir war es zu einfach. Und tatsächlich ist das aber natürlich auch eine Mentalität geworden, die ja ursprünglich ja aus den USA kommt, weil da kennt man das ja auch schon seit Jahrzehnten, dass da Unternehmen sehr, sehr schnell auch kündigen, auch nicht nur einzelne Personen, sondern wirklich eine große Masse an Menschen. Also da gab es ja jetzt auch in der Vergangenheit große Unternehmen wie Meta, Amazon, Tesla, die ja wirklich Massenkündigungen da vollzogen haben. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, also wenn das jetzt kein Unternehmen ist, was jetzt wirklich an der Existenz kratzt, und das waren die drei alle nicht, die haben ja wirklich eine Massenkündigung durchgesetzt und haben Rekordgewinne auf der anderen Seite eingefahren, muss ich sagen, ist das irgendwie mir schon, ja, ich finde es sehr unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen, und es ist ein Vorgehen, was ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, merkst du vielleicht gerade auch. Also ich verstehe gar nicht, was da so richtig hintersteckt. Also klar, offensichtlich verstehe ich das schon, aber welche Motivation muss ich haben, um zu sagen, ich stelle Personal ein und schmeiße es genauso schnell wieder raus, weil gewisse Leistungserwartungen vielleicht nicht ganz passen. Also klar, haben wir auch in unserer Folge, die wir zuvor aufgenommen haben, festgestellt, dass natürlich Leistung schon ein Thema ist in der Arbeitswelt. Aber es ist natürlich auch einfach super schwierig heutzutage, Mitarbeiter überhaupt fürs Unternehmen zu gewinnen. So, und wenn ich dann natürlich super viel investiere in die Rekrutierung von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen fürs Unternehmen, die genauso schnell aber wieder freistelle, darf ich mich halt auch nicht wundern, wenn ich irgendwann halt gar keine Bewerbung mehr bekomme, weil sowas spricht sich natürlich auch super schnell rum. Und gerade in dieser Welt von Social Media, wo einfach alles geteilt wird, wo auch nichts wirklich verschwindet, kann man natürlich so eine Strategie auch ohne große Verluste gar nicht mehr fahren. Und da muss ich mich halt wirklich immer fragen, was möchte ein Unternehmen mit so einer Konzeption wirklich hinbekommen? Und weil ich kann mir halt auch schwierig vorstellen, ich habe zwar noch nie für so ein Unternehmen gearbeitet, das wirklich das so exzessiv mit Massenkündigung praktiziert hat, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, wie ich da halt arbeiten sollte oder gut arbeiten sollte, wenn ich unter so einem Leistungsdruck stehe, wo halt überhaupt keine Entwicklungsperspektiven sind auf eine Langfristigkeit, sondern halt immer nur der kurzfristige Erfolg gesehen wird. Und ich glaube, das sind natürlich einfach Situationen, die halt für einen Mitarbeitenden halt schon extrem fordernd sind. Und natürlich auch gerade psychologisch natürlich einen sehr, sehr großen Punkt mit reinbringen und natürlich auch gerade so, ja, Thema Burnout natürlich schon sehr, sehr befeuern. Und da bin ich halt schon, also ich, du merkst, ich bin kein großer Fan davon, deswegen finde ich es aber auch gut, dass wir das heute besprechen. Weil ich bin da vielleicht auch so ein bisschen, ja, zu nostalgisch oder so, aber ich sage halt immer so, die Mitarbeiter, die man halt im Unternehmen hat, die sollte man halt auch probieren, so gut wie möglich im Unternehmen zu behalten. Klar hat man da immer eine gewisse Fluktuation, da bin ich halt auch nicht naiv, was das Thema angeht, aber ich denke halt schon, dass man hier und da einfach ein paar Stellschrauben über Führung halt auch einfach stellen kann und dementsprechend halt auch nicht direkt feuern muss, ne? Und genau, aber jetzt will ich da auch gar nicht zu lang drüber reden. Wie hast du denn das Thema schon erlebt? Musstest du vielleicht auch schon Massenkündigungen aussprechen? Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, und in der Zeitarbeit war ich ja auch kein Verfechter von Hire and Fire. Ich habe das immer von außen zugetragen bekommen, dass man das immer sehen, Hire and Fire und gehört irgendwie dazu. Ich habe es nicht so wahrgenommen, dass wir extrem viel gekündigt haben, sondern meist, wenn ich gekündigt habe, lag es nicht am Auftragmangel, sondern eigentlich in den Personen eher, ne? Dass entweder Fehlverhalten da war, die Qualifikation nicht da war. Aber wenn du einen großen Kunden verlierst, auch dann musst du ja reagieren, weil das ist immer so, was ist denn auch groß, ne? Wenn du einen Kunden verlierst, der 2, 3 Mitarbeiter hatte und der kündigt den Vertrag und dann hast du diese 2, 3 Mitarbeiter zur Verfügung, dann kriegt man die schon irgendwie auch umgesetzt und findet dafür neue Einsätze und dann haben die auch ein bisschen Zeitkonto und auch Urlaub und dann kriegt man das schon irgendwie überbrückt. Die Wahrscheinlichkeit ist dann auf jeden Fall höher. Bei einem Kunden, der jetzt 50 oder 100 Mitarbeiter hat und der auf einmal sagt, und das passiert ja gerade auch, ne? Gerade am Markt werden ja auch viele Kunden sagen, entweder du machst den Preis mit, es geht nicht mehr, ist nicht mehr wirtschaftlich, oder wir melden dir alle Mitarbeiter ab. Das passiert, dann kannst du den Preis mitgehen, wenn du die Chance hast, oder ein anderer Dienstleister kommt da rein. Und wenn ein anderer Dienstleister reinkommt, hast du aber erstmal diese Mitarbeiter ja zur Verfügung. Die sind ja bei dir angestellt und glaub mir, wenn du 50 oder 100 Mitarbeiter hast oder auch, naja, auch im kleineren Stil 20, 30 Mitarbeiter, wenn du die über 1, 2, 3 Monate nicht im Einsatz hast, dann gefährdest du das ganze Unternehmen. Und deshalb ist, man muss immer so ein bisschen dieses, dann ist es grob fahrlässig für dich als Führungskraft, als Chef, als Unternehmer, als Geschäftsführer nicht zu handeln. Ja, die Fehler sind vielleicht im Vorfeld gemacht worden, dass man nicht eine Alternative für diese 20, 30, 50 oder 100 Mitarbeiter aufgebaut hat. Aber auch da muss ich auch mal die Mitarbeiter intern ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn ich doch einen Kunden habe, der 50 oder 100 Mitarbeiter im Einsatz hat und das regelmäßig und auch kontinuierlich, dann ist es auch nicht so leicht, nochmal parallel einen weiteren Kunden mit 50 oder 100 Mitarbeiter aufzubauen, der derzeit aber auch keine Mitarbeiter hat, weil wenn ich einen Kunden habe, den ich auch bedienen möchte, dann stelle ich dem auch Personal. Es müsste ja dann ein Kunde da sein, der jetzt ad hoc auch sagt, ach, die 100 könnte ich jetzt auch gebrauchen, kannst du mir schicken, ja? Den hätte ich ja vorher schon bedient, den hätte ich ja vorher schon beliefert. Oder ich habe dem vorher gesagt, ich habe gar keine 100, ja? Wie wollen wir dann, wir können ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. wie soll ich denn einen Kunden, der sagt, ich brauche jetzt 100 Leute, den kann ich ja nur bedienen, wenn ich sage, mal zu, wir bauen das jetzt auf, vielleicht schaffen wir schon mal 10, dann machen wir jede Woche 5 oder 10 weitere dann dazu, dass wir später auf deine 100 kommen. Oder wir machen einen Master-Vendor und ich hole mir Co-Lieferanten dazu, die das Ganze jetzt abdecken können. Ja, und dann bleibt dir eigentlich nichts anderes, als auch dann Massenkündigungen auszusprechen, auch wenn das nicht populär und schön ist. Aber du musst die Arbeitsplätze der anderen Mitarbeiter und auch die eigenen Arbeitsplätze und die internen Mitarbeiter und der anderen externen Mitarbeiter dadurch ja auch sichern, weil ich bin auch romantisch und ich würde auch gerne, ne, auf der Arche alle, kommt alle drauf und ne, es geht alles weiter und wir können das alles irgendwie tragen, aber man merkt dann doch schon, wenn mehrere Mitarbeiter frei sind, dass es sehr, sehr schnell dann in die Unwirtschaftlichkeit geht und das gefährdet halt die Arbeitsplätze und da muss ich halt als Führungskraft reagieren. Dafür bin ich verantwortlich und dafür muss ich unternehmerische Entscheidungen treffen, die nicht immer populär sind und die auch nicht immer gefeiert werden und die der Mitarbeiter, den es betrifft, erst recht nicht versteht, wie auch. Ja, wir würden uns das mal wünschen und verstehen doch und rechtfertigen uns, aber die Mitarbeiter verstehen das nicht und wollen sie auch nicht und können sie auch nicht, weil ihr Problem ist ein ganz anderes, ja. Die haben jetzt keinen Job mehr. Die müssen jetzt einen neuen Job suchen und sagen, hier, mal zu, wäre doch nur möglich gewesen. Die sehen vielleicht nur ihre Sicht ist auch okay. Ne? Warum sollen sie auch die Sicht von anderen Leuten einnehmen? Ja, von den anderen Mitarbeitern oder von mir als Unternehmer, der dann 100 Freimeldungen bekommen hat und jetzt reagieren muss. Und dann ist das einer davon, den es halt trifft. Aber es trifft auch noch andere. Und die Entscheidung ist halt so. Und man denkt, guck mal, den hast du nicht getroffen. Mich hat's jetzt getroffen. Was war jetzt ausschlaggebend? Und man muss halt, als Führungskraft musst du Entscheidungen treffen und da gibt's keine zwei Meinungen. Das muss halt gemacht werden und auch wir sind nur Menschen und ne, wenn ich mich als Führungskraft dazu zähle, ob die Entscheidung richtig war oder nicht, weiß man meist erst im Nachgang. Wenn 2 Wochen später ein großer Auftrag kommt und ich die 50, 100 Mitarbeiter da brauche, dann kann ich noch ein paar Kündigungen zurückziehen und so, das geht alles. Aber als Beispiel, die hören jetzt alle zum Ende des Monats auf und 3 Wochen später kommt der große Auftrag. Hätte ich das gewusst, hätte ich die vielleicht noch 3 Wochen weiter halten können. Aber wie wäre es dann wirtschaftlich? Wäre das ganze Jahr wirtschaftlich vielleicht gar nicht mehr darstellbar gewesen, ja? Da sind ja auch teilweise dann Investoren dabei, da sind teilweise Aktionäre dabei und je nachdem, wie groß auch die Firma ist, aber das... Es ist wirklich nicht so einfach. Ich würde es mir wünschen, dass das nicht praktiziert wird. Aber so klassisch, wo man sagt, die Zeitarbeit ist Hire and Fire, habe ich nicht so wahrgenommen. Möchte ich auch nicht. Aber sie entwickelt sich ein bisschen wieder in die Richtung, weil die Aufträge kürzer werden. Die Auftragslage ist schlechter und so sind die Einsätze nicht so lange. Und dann muss man natürlich schneller reagieren. Wenn man eine längere Planungssicherheit hat, dann kann man auch, wenn man weiß, okay, Ende des Monats läuft der Auftrag aus, dann kann ich jetzt schon 2, 3, 4 Wochen vorher schon neuen Auftrag dann machen. Aber wenn ich nur von Woche zu Woche planen kann und dann wird es auf einmal, sind es dann sehr viele Mitarbeiter, die abgemeldet werden, dann ist es schwierig. Ich kann mich so an 2008, 2009 erinnern. Da habe ich jede Woche irgendwie 3, 4, 5 Abmeldungen bekommen, keine neuen Aufträge mehr bekommen. Und dann denkst du, okay, dann hast du gar keine Möglichkeit. Dann musst du schnell reagieren, weil du musst zumindest irgendwie gucken, dass du kostendeckend irgendwie arbeitest. Und das ist halt dann, und dann sagen eher die Leute im Außen, das ist Hire and Fire. Ich würde eher sagen, dass man wirtschaftlich seine Planzahlen auch im Blick behalten muss und dass halt Kündigung auch ein Instrument dafür ist, auch wenn es, wie gesagt, ich wiederhole es ja nochmal, nicht populär ist und auch nicht schön ist und ich will mir sicherlich was anderes vorstellen können. Ich stelle lieber ein, als dass ich freisetze. Ja, weil ich will ja Umsatz machen. Gerade in der Zeitarbeit kannst du nur Umsatz machen, wenn du Mitarbeiter hast, wenn du Mitarbeiter bei dir beschäftigt hast und das so langfristig. Ja, aber wenn die Aufträge ausbleiben, dann wäre es auch grob fahrlässig zu sagen, ich beschäftige einfach mal 10, 12, 15, 20 einfach noch dazu und guck mal, ob da noch was reinkommt. Ne? Das kann man bei 1, 2 Mitarbeitern machen, aber ab einer gewissen Größe geht das nicht mehr.
Ja, da bin ich auch komplett bei dir. Ich war auch eigentlich mit meinem Beispiel eher in der anderen Richtung unterwegs, dass Massenkündigungen stattfinden, gerade bei den 3 Großen, die ich da eben genannt habe, Meta, Amazon, Tesla, trotz Rekordgewinnen. Also nicht, dass man mich da jetzt falsch versteht. Also klar, wenn es natürlich wirtschaftlich in eine Schieflage kommt als Unternehmen, dass man dann Mitarbeiter freisetzen muss, aus rein wirtschaftlichen Komponenten ist ja ganz klar. Aber dieses Hire and Fire soll ja gar nicht, also das ist ja normaler Abbau vom Personal aufgrund von wirtschaftlichen Ereignissen. Also das ist ja fast ganz klar, dass man das machen muss.
Aber ich glaube schon, dass auch die 3 Großen auch wirtschaftliche Ereignisse dahinter haben. die sie jetzt damit abfedern. Und je größer du bist, umso mehr Lohnkosten hast du halt auch, ne? Jetzt Tesla zum Beispiel hat ja einen ganz, ganz schlechten Ruf gerade und ganz viele wollen kein Tesla mehr fahren oder wollen nicht ihren Vertrag verlängern oder sagen, ich würde nie wieder einen Tesla kaufen. Ne? Ich selber bin ja auch Tesla-Fahrer. Ich kann nichts dafür, dass der Elon Musk da so ein bisschen abdreht. Ich habe das auch nicht wegen Elon Musk gekauft, sondern weil ich die Software in dem Auto einfach feiere. Ne? Es gibt sicherlich Autohersteller, die schönere, bessere Autos bauen von der Technik, von der Verarbeitung her. Aber die Software ist schon geil. Also es ist wirklich, kann ich nichts anderes sagen. Ich fahre 5 Jahre Tesla. Da bin ich ganz, ganz begeistert. Und jetzt durch diese Dinge, die da passiert sind und die Ausfuhrzölle etc., glaube ich schon, dass die Nachfrage auch runtergegangen ist und dass man dann auch als Unternehmer dann reagieren muss, ja. Weil wenn man das halt nicht macht, das erwarten halt auch die Aktien. Ist halt immer schwierig, ja. Ich bin vielleicht doch da ein bisschen zu viel Unternehmer und denke mich da immer irgendwie rein und urteile nicht über Firmen, die ich halt nicht so kenne, aber von außen bin ich auch bei dir, wenn man das so nüchtern betrachtet, würde ich auch sagen, ist ja Quatsch, ne? Dann macht der halt nur noch eine Milliarde Gewinn statt irgendwie 3, 4, 5. Ja, ist doch immer noch gut, aber ja, kann halt auch schnell in die andere Richtung gehen und die Aktionäre wollen was anderes und du brauchst natürlich auch Geld, um zu investieren. Ja, und vielleicht sieht das ja so aus, die haben 1 Milliarde, 2, 3 oder 7, aber in Wirklichkeit haben sie die gar nicht so richtig zur Verfügung, weil noch Zahlungen reinkommen müssen, das ist ja auch immer so, ne? In der Zeitarbeit hattest du dann auch irgendwie eigentlich tolle Ergebnisse, hast tolle Zahlen, aber schleppende Zahlungseingänge und dann hattest du eigentlich effektiv 200.000 auf dem Konto, aber du merkst, zum Lohn wird's wieder knapp, ne? Dann hast du nichts davon irgendwie so, ne? Und das kann man dann, wenn dann noch Personalkosten dann noch drücken, dann kann es vielleicht doch auch schnell in die andere Richtung gehen, aber bei den Zahlen, ja, ist man so als Otto Normalverbraucher, denkt man, das kann ja nicht so ein ausschlaggebend sein, warum fahrt ihr dann diesen Kurs da, ne? Das ist halt immer. Und es betrifft halt immer viele und die Medien, finde ich, sind auch da sehr, sehr einseitig, was sie berichten. Weil ich glaube, die machen nicht nur Mist. Und es gibt sicherlich auch plausible Gründe, warum das manche Unternehmen auch wirklich so machen. Ne, was da so passiert, die Gründe kriegen wir gar nicht immer so mit. Ne? Und es nur auf den Gewinn auszumachen und dann zu sagen, wäre mir ein bisschen kurz gesprochen, aber grundsätzlich bin ich beide, das ist jetzt kein Vorwurf oder so. Ne, ganz normal, wenn man das so sieht, würde ich das auch so am grünen Tisch so entscheiden und sagen, hat's das jetzt gebraucht? Ja, kannst du nicht mit deinen Mitarbeitern, Personal ist knapp und du setzt jetzt so viele frei, ne, nur damit die Gewinne passen. Ja, aber es ist halt, wir sind da vielleicht zu romantisch und denken, dass es so passen müsste, ne, ich zum Beispiel, das Geld kommt irgendwie dann von alleine, also meine Motivation, natürlich muss ich auch Geld verdienen, aber ist nicht irgendwie höher, schneller, weiter, das ist nicht meins, ne? Ich muss nicht, ne, wenn ich mein Ein- und Auskommen habe, meine Rechnung bezahlen kann und vielleicht noch Leute einstellen kann, wo das Gleiche auch passiert, dass sie auch ihre Rechnung bezahlen können, leben können, ihren Urlaub machen können, ist es auch ein großer Gewinn für mich, ja. Ich muss nicht, ne, wer weiß, wie viele Tausende von Euro verdienen. Aber vielleicht ist es auch sinnfrei und sagt einer, ja, Daniel, du musst auch ein bisschen Geld hinter die Feuerschutznummer bringen. Du musst ja auch ein bisschen was Rücklagen haben für später auch und darfst nicht so kurzfristig, du musst da investieren. Ja, und da musst du mal eine Entwicklung auch machen und ne, solche Dinge, ja, kann man, nachher weiß man immer, ob das richtig war oder nicht. Aber du merkst, wir haben vielleicht da auch den einen oder anderen Ansatz, der doch ein bisschen auseinandergeht. Und dafür haben wir ja nun mal 2 Profis, eine Meinung. Nee, eine Meinung haben wir ja nicht, 2 Profis, ne, die halt auch mal unterschiedliche Meinungen haben können. Ja, genau.
Ich sehe es halt schon so ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil das sind halt einfach so Strategien wie up or out, ne? Also entweder ziehst du mit oder fliegst halt raus und häufig wird ja auch dann so ja die Argumentation geliefert, dass es einen hohen Investorendruck gibt, dass man keine Zeit hat für langsame Lernkurven und so. Das mag auch alles sein, aber man muss sich halt dahinter fragen, was sind denn die Folgen für die Unternehmenskultur und auch für HR? Und da muss man halt ganz klar sagen, das ist halt dann einfach eine Angstkultur, die dann halt unter den Mitarbeitenden herrscht, weil natürlich dann einfach der Punkt ist, wer nicht liefert, der fliegt. So, und ich weiß halt nicht, ob das einem Unternehmen so gut tut, wenn man mit einer gewissen Angstkultur halt funktionieren möchte oder Mitarbeiter funktionieren lassen möchte, weil da sind halt einige, die halt gerade so einem Druck nicht gewachsen sind. Und es gibt bestimmt häufig Leute, die halt an so einer Herausforderung auch stärker werden und noch bessere Ergebnisse liefern. Ich glaube aber, dass der Großteil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen damit nicht zurechtkommt. Und das ist halt einfach dann halt für die Unternehmenskultur sehr, sehr schwierig, weil dadurch leidet natürlich auch grundsätzlich die Mitarbeiterbindung oder sie wird halt definitiv schwieriger, weil die Identifikation mit dem Unternehmen natürlich dann viel, viel geringer ist und dahingehend natürlich dann halt auch, ich habe eben kurz gesagt, Recruiting wird schwerer, aber halt die Mitarbeiterbindung wird natürlich auch viel, viel schwieriger, weil du halt einfach keine Mitarbeiterbindungsprojekte damit halt hast und das Employer Branding leidet darunter halt extrem schnell, weil du halt dann auch irgendwie so den Eindruck bekommst, ja, die stellen schnell ein, aber die bereuen das genauso schnell, diese Einstellung, und kündigen dich halt auch wieder. Und weiß ich nicht, ob das wirklich für ein Unternehmen wirklich so eine gute Strategie ist. Auch gerade HR wird dadurch natürlich nicht mehr zum People-Bereich, sondern halt eher zur Exekutive. Also die entscheiden darüber, wer bleibt und wer geht. Auch wenn außen hin, ne, die Fachabteilung. Aber du hast halt einfach dadurch einen extremen Konflikt. So, auf der einen Seite natürlich diesen Performance-Druck, der dann über allem steht, gegen ja eine gewisse Menschlichkeit und Entwicklung. Ne? Weil man muss ja auch ganz klar sagen, wenn du natürlich ja die Leute schneller rausschmeißt, entscheidest du dich natürlich auch für den Weg, du willst nur austauschen, anstatt zu entwickeln. Und da bin ich halt schon der Meinung, dass man kann nicht immer alle behalten. Ne? Wie gesagt, eine gewisse Fluktuation ist immer da, aber ich glaube, dass man mehr verliert, wenn man am Ende nur rausschmeißt und nicht entwickelt, als dass man gewinnt. Und da muss ich halt schon sagen, also da habe ich schon gewisse Probleme mit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin halt immer noch der Meinung, dass Führungskräfte, ob das Teamleiter sind, Abteilungsleiter sind, Geschäftsführer, wie auch immer, müssen mit Schwächen umgehen und nicht nur danach sortieren. Und wenn man nur danach sortiert, klar, kann man definitiv mehr Leute rausschmeißen, aber muss das das Ziel sein von einem Unternehmen, um effizient zu sein, um erfolgreich am Markt zu sein? Und das glaube ich halt nicht. Und es ist halt wichtig, ein vernünftiges Onboarding zu haben, eine vernünftige Feedback-Kultur halt zu etablieren. Und immer nur kündigen ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und da muss ich halt schon sagen, da muss man, glaube ich, einfach nochmal ein paar Punkte dann auch sich im Unternehmen angucken. Das ist natürlich jetzt auch sehr pauschal, was wir hier alle sagen, weil wir natürlich kein konkretes Beispiel hier jetzt besprechen, aber das sind halt schon so Dinge, wo ich sage, Mitarbeitende dürfen halt keine Angst haben, jeden Tag unter einer Kündigung zu leiden und dadurch natürlich dann halt auch ihre Performance beziehungsweise ihre Kreativität dadurch leidet. Ne? Und da muss man halt schon irgendwie andere Wege finden. Deswegen ist für mich das Thema Hire and Fire schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber ich würde da nicht zwischen Effizienz und Entmenschlichung entscheiden wollen, weil das halt einfach für mich ja nicht der richtige Punkt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, du hast da einen wichtigen Punkt reingebracht, wenn man wirtschaftlich als Unternehmen natürlich in eine gewisse Schieflage kommt, da muss man reagieren. Das ist aber, glaube ich, auch nicht der Punkt, wo man dann als Leidtragender, als Unternehmen dasteht, weil das kann man im Einzelfall auch besser nachvollziehen. Für den Einzelnen wird das natürlich schon scheiße sein, um es mal konkret zu sagen, weil er natürlich seinen Job verliert, gar keine
das
Frage.
Das hilft keinem, die Mitarbeiter akzeptieren das nicht, das interessiert ihn nicht. Ich habe es ja auch mit meiner eigenen Insolvenz ja auch gehabt, hat kein Mitarbeiterverständnis für gehabt. Dann haben die mir gesagt, warum hast du nicht eher Bescheid gesagt und jetzt mal gucken und Misswirtschaft und so. Also da gibt's immer, jeder sieht halt nur gerade sein Problem und das Umfeld spricht einem ja oft auch nach dem Mund, das muss man ja auch mal ehrlich sein, ne? Wenn du dein Umfeld fragst, dann sind die in der Regel auf deiner Seite und sagen, oh, das ist aber auch nicht schön da und so. Da sagt ja keiner, gut, du hast ja auch 3 Krankenscheine dann immer da gehabt oder du hast ja auch dann nicht und warum bist du jetzt nicht mehr arbeiten gegangen, ne? Also hättest du ja auch weiterarbeiten können, ne? Nö. Also es gibt immer so für und wieder und natürlich auch der Aspekt der Einarbeitung, ne? Bei diesem Hire and Fire ist ja immer so ein bisschen auch zu berücken. Ich habe ja in der extra vom gewerblichen Bereich, vom Helferbereich weggegangen, weil ich dieses Hire and Fire nicht mochte, weil ich einfach, wenn du Mitarbeiter längerfristig hast, dann kannst du mehr mit denen machen. Du kennst die besser, du kannst die besser um Gefallen bitten und du hast einen besseren Bezug dazu, eine bessere Bindung. Das hat schon sehr, sehr viele Vorteile. Und gerade weil ich diesen Bereich nicht machen wollte, habe ich mich halt vom klassischen Helfergeschäft weit weggehalten. Und in der Pflege konnten wir eigentlich immer wieder einstellen und mussten weniger entlassen. Natürlich haben wir auch entlassen, habe ich ja gerade schon auch gesagt. Das gehört halt mit dazu. Das ist, lässt sich auch nicht vermeiden, ne? Das gibt ja auch Mitarbeiter, die kündigen bei dir. Ja, und du stellst dann wieder neue ein. Aber durch den Branchentarifvertrag oder auch die Equal Pay, was gekommen ist, ne, ist jetzt natürlich zum Beispiel im Zeitarbeitsbereich nach 9 Monaten Equal Pay, wenn die Kunden das nicht wollen und dann setzen die Mitarbeiter wieder frei und sagen, schick mir lieber jemand anders oder in den ersten 3 Monaten haben wir noch keine Erhöhung, sondern können wir mit EG1 in den Grundlohn dann arbeiten. Ne? Dann muss man auch ehrlich sagen, dann ist natürlich auch gerade für die Branche Zeitarbeit, wie willst du das dann machen? Und dann habe ich mich eher dafür entschieden, dann möchte ich nicht dieses klassische EG1-Geschäft, dieses Helfer, dieses Niedriglohn in dem Bereich machen, obwohl wir ja gar nicht in Zeitarbeit Niedriglohn hatten. Wir sind jetzt auch bei teilweise 15 Euro, die wir jetzt schon den Mitarbeitern zahlen, bei dem Mindestlohn, den sie jetzt aktuell fordern. Aber da muss ja nicht jeder das Ganze mitmachen, ne? Aber es hängt auch manchmal vom Kunden ab, der dann einfach sagt, nach 9 Monaten, nee, ich schicke mir einen anderen oder nach 3 Monaten, ich möchte nur diesen bis Stufe 1 bezahlen und möchte dann nicht die nächsten Stufen bezahlen. Ist mir egal, das ist eine Anlerntätigkeit, das ist jetzt nicht großartig mit Einarbeitung erforderlich. Und dann muss ich halt selber als Unternehmer sagen, will ich das oder will ich das nicht? Ja, und wenn du das nicht möchtest, das nicht mit dem Gewissen vereinbaren kannst, du denkst, das ist nicht mein Geschäft, da fühle ich mich nicht wohl, dann muss man halt auch sein Geschäft umändern. Aber manchmal kommt man halt auch in irgendeine Situation, die ist halt so, die findet man vor und da muss man damit reagieren. Aber ich bin schon bei dir, Patrick. Also wir sind da schon im Geiste da sehr nah beisammen. Hire and Fire ist grundsätzlich nicht sinnvoll fürs Unternehmen und auch nicht für die Mitarbeiter, auch nicht für den Ruf und das Image, das ja auch wichtig ist. Ne? Das Employer Branding ist da auch wichtig. Und deshalb auch, wenn ihr euch da austauschen wollt, ne, schreibt uns an, fragt mal an, wir unterhalten uns einfach mal, wenn wir da euch unterstützen können, bevor ihr auch vielleicht, oder wenn ihr so eine Firma gerade seid, die Hire and Fire betreibt, ne, ihr davon weg wollt, glaubt mir, es macht wesentlich mehr Spaß, wenn man langfristig mit den Leuten zusammenarbeitet. Das ist einfach eine ganz andere Qualität, ja, das ist einfach ein schöneres Arbeiten. Also ich habe das wirklich genossen, weil ich kannte dieses rein, raus, ne, hier 10 hoch, da 5 runter und ne, dann stellst du wieder neu ein und machst und tust. Das war in der Alten- und Krankenpflege ganz anders oder auch mit Facharbeitern ist das da ganz anders. Und das war dann die schöne Zeitarbeit, die hat mir auch Spaß gemacht und darüber berichte ich auch in meinem Podcast. Aber diese Hire-and-Fire-Mentalität hat mir noch nie Spaß gemacht und deshalb habe ich das auch versucht, nie zu praktizieren.
Ja, gut, dann haben wir ja hier wieder ein kontroverses Thema gehabt, wo wir diesmal auch nicht ganz einer Meinung sind, was aber auch gut ist, weil wir natürlich hier auch alle Seiten beleuchten wollen und natürlich auch alle Meinungen hier haben wollen. Und deswegen jetzt auch nochmal die Aufforderung an alle unsere Hörerinnen und Hörer, wie viel Performance-Druck ist denn gesund? Also teilt das gerne auch mal mit uns, was eure Erfahrungen sind. Wir sind da natürlich auch sehr, sehr neugierig, wie.
Gibt es Statistiken dazu, Patrick? Du hast doch immer Zahlen, Daten, Fakten immer dabei. Hast du da noch was für uns? Hast du was zu dem Thema noch?
Ja, ich habe ein paar Zahlen, nur die passen jetzt gerade nicht ganz zu der Frage, aber ich kann ja mal hier so ein paar Sachen mal kundtun, wo ich tatsächlich so ein bisschen geschluckt habe, wo ich gedacht habe, okay, wundert mich, ne? Weil mich holen halt immer Zahlen ab, wo ich nicht so mit gerechnet habe. Die bleiben mir halt ein bisschen mehr im Kopf. Also, LinkedIn Talent Blog von 2023 sagt, 46% der Tech-Unternehmen geben an, ihre Teams in den letzten 12 Monaten verkleinert zu haben. So. Das ist natürlich eine Zahl, die sich im ersten Moment schon groß anhört. Hier wird aber natürlich gar nicht gesagt, aus welchen Gründen. Also, lassen wir das jetzt mal außen vor, weil das ist mir dann halt auch nicht plausibel.
KI genug. Kann sein, ne?
Genau, Wirtschaft. Genau. Das ist, ja. Genau. Dann haben wir vom Gallup Engagement Index Deutschland von 2023 eine wichtige Aussage. Mitarbeitende mit Angst vor Kündigung leisten weniger kreative Beiträge. Da bin ich halt voll dabei. Da glaube ich, dass es auch genau so ist, weil du natürlich immer ein Stück weit gehemmt bist, weil du eher nach dem Leistungsdruck arbeitest, als dass du vielleicht den einen oder anderen Prozess kreativ hinterfragst. Und eine weitere Aussage des Berichts sagt auch, Führung durch Druck senkt emotionale Bindungen signifikant. Und die beiden Aussagen würde ich komplett unterstreichen, weil du natürlich keine emotionale Bindung zu dem Unternehmen aufbaust, weil das halt natürlich auch so ein Stück weit geblockt wird vom Unternehmen. Und das sind so Dinge, und da habe ich ja auch eben so ein bisschen drauf hingespielt, die sind halt für die Unternehmenskultur sehr, sehr schädlich, diese beiden Aussagen. Und da muss man halt schon ganz klar sagen, davon sollte man sich als Unternehmen grundsätzlich erstmal distanzieren. Im Einzelfall kann das schon sein, dass es halt sowieso passiert, dass Mitarbeitende keine kreativen Beiträge leisten oder eine emotionale Bindung aufbauen. Aber grundsätzlich sollte man sich als Unternehmen heutzutage ganz klar davon distanzieren.
Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, Thema Hire and Fire haben wir jetzt, glaube ich, sehr umfangreich besprochen. Teilen, abonnieren, ja, auch in die Kommentare schreiben. Wie hat euch das Thema gefallen? Was ist eure Einschätzung dazu? Wie seht ihr das? Ne? Könnt ihr denn den Gedanken von Patrick eher nachvollziehen? Könnt ihr auch vielleicht meine Gedanken nachvollziehen oder gar nicht? Und so sagt ihr komplett Banane, was ihr erzählt, oder doch, genau, muss man von Fall zu Fall betrachten. Wie seht ihr das? Ja, lasst uns gerne ins Gespräch kommen. Teilt gerne eure Meinung. Ja, nur so können wir auch hier besser wissen, ob die Themen auch bei euch ankommen, ob das wirklich auch euch bewegt und auch euch beschäftigt. Und ja, in diesem Sinne, Patrick, ne, freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Zu einem neuen spannenden Thema haben wir noch nicht besprochen, aber wir werden sicherlich was finden, was für euch auch wieder relevant ist. Freuen uns auf euer Feedback und bleibt gesund und wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao.
Danke, bis bald.